Meine lieben Gläubigen, wie schon angekündigt, steht heute das Thema: Macht die Wissenschaft Gott überflüssig vor unserer Betrachtung? Und Sie können verstehen, dass wir uns hier eine sehr hohe Latte gelegt haben, und ich darf Ihnen offen sagen, dass ich nicht den Mut hätte, zu diesem Thema zu sprechen, wenn ich nicht Jahre hindurch mich mit dieser Frage befasste, besonders in den letzten Jahren durch die Herausgabe des Jahrbuches Impulse aus Wissenschaft und Forschung, wo eben in einem zweifachen Blick durch die vielen Veröffentlichungen, angefangen von der Physik bis hin zur Theologie und Mystik, jene Neuheiten herausgezogen werden, die einen neuen Aspekt von unserem Denken von Welt und Mensch und zweitens, wo in etwa vielleicht etwas da ist, was unseren Lebensvollzug und unser Wohlergehen heben könnte. Das nächste Jahrbuch, das noch Ende dieses Monats erscheint, Impulse aus Wissenschaft und Forschung 88, das hat mich in den letzten Monaten so befasst, und so wollen wir einfach diesen Abend versuchen, wobei ich die Zeit, die mir gegeben ist, in etwa einhalten möchte. Wir können tun, was wir wollen. Die Tatsache steht, dass jeder von uns sich ein Welt- und Menschenbild bilden muss, um die persönliche psychische Ausgeglichenheit zu wahren beziehungsweise überhaupt herstellen zu können. Dabei müssen wir noch hinzufügen, dass menschliches Leben und menschlicher Lebensvollzug gekennzeichnet ist vom physikalischen Prozess bis hin zur mystischen Erfahrung. Wer dies nicht wahrhaben will, geht an der Dimension des Menschen und der Natur völlig vorbei. Gestatten Sie mir daher, dass wir etwas weiter ausholen, um nicht gerade in eine Vorlesung hineinzugeraten, müssen wir doch vielleicht etwas hereinführen, woran wir uns im Gesamten orientieren können, Jahre hindurch. Als junger Spritzer, wenn man so sagen kann, im akademischen Gewande, war ich der Ansicht, wie es halt damals so war, dass wir im Letzten tatsächlich in der Natur alles auf Physik und das andere in etwa in den psychologischen Topf hineinwerfen können. Den Glauben habe ich aber niemals aufgegeben. Denn so ein großer Egoist war ich stets, dass ich mir sagte, wie ich heute in der Früh schon ausführte, ich will ewig sein. Und da stellte sich für mich die Frage, ewig kann es nur geben, wenn es ein geistiges Prinzip in uns gibt. Und nun habe ich nachgeforscht, Jahre hindurch, bin schließlich zu den Ägyptern Altes Testament und Neuen Testament und vor allem aus der Erfahrung meiner psychotherapeutischen Praxis zu folgender Sicht gekommen, dass wir in Welt und Mensch zumindest 4 Wirkqualitäten einbeziehen müssen, die ich nach biblischer Formulierung als Physis, nämlich die Natur, die materielle Natur des Kosmos bezeichnen möchte. Sie wissen, dass für den Materialisten das die einzige Wirkkraft ist, von der aus alles erklärt werden kann. Die Physis also, dann kommt der Bios, der lebende Organismus, die Psyche, für mich die Fähigkeit des Menschen zu empfinden und fühlen, und schließlich das Pneuma, der Geist, der sich ausdrückt in der Fähigkeit des Menschen, allgemein Begriffe bilden zu können. Und weil wir allgemein Begriffe bilden können, Mensch sagen können, den es ja nicht gibt, es gibt nur den Hansel und die Gretel, können wir auch reflexiv denken. Ja, meine lieben Gläubigen, wollen wir jetzt hier durch betrachten und kehren wir zur Physis zurück. Sie wissen, dass schon bei den Griechen der Demokrit gesagt hat, dass wir mit den atomaren Strukturen in Welt und Kosmos alles erklären können. Und dann kam Galilei. Und Sie wissen, der Fall Galilei hat der Kirche in etwas Schwierigkeiten gemacht. Das wollen wir hier nicht behandeln, sondern das Neue, was er gesagt hat. Die Welt ist so groß und für die Wissenschaft kommt nur in Betracht, was wir messen können, was quantifizierbar ist. Und vor allem im letzten Jahrhundert, um die Mitte herum, wo dieser ganz große Aufbruch war und man spürte nun wahrscheinlich, den Stein der Weisen in der Hand zu haben, hat man diesen Gedanken eines Demokrit noch einmal zementiert und sogar der Spruch gefallen, dass sich der Geist zum Gehirn verhält wie der Urin zur Niere. Allerdings um die Jahrhundertwende durch das Aufkommen der Relativitätstheorie und der verschiedensten anderen kam eine Erschütterung herein. Und heute können wir Folgendes sagen, dass in diesem ganzen Streit um die sogenannten Elementarteilchen, den kleinsten Bestandteilen, wie viel es nun sind, und was nun das Kleinste ist, ob es Gruppen sind oder einzeln die Kleinsten, drängt sich immer mehr eines durch. Dass die kleinsten materiellen Teilchen von sich aus nicht in der Lage sind, Gold, Stein oder irgendein Element zu bilden, dazu ist es notwendig, dass hinter den elementaren Teilchen Strukturen, sprich Informationen stehen, die das einzelne Gebilde zu einem Gefüge zusammenführen. Informationen, die nicht aus dieser quantifizierten materiellen Teil herauskommen, sondern Qualitäten in sich darstellt. Ich bin nun daran, das umfassendste Werk von einem Mitarbeiter von Bernhard von Braun, wo man heute sagen kann, und das ist durch viele schon bestätigt worden, auch durch das Teilchenbeschleunigungszentrum DESY in Hamburg. Diese umfassendste Theorie auf die Physis hin, wo man grundsätzlich voraussetzt, um überhaupt etwas erklären zu können, müssen wir zumindest eine Sechsdimensionalität annehmen. Das heißt, um das ganz kurz zu fassen, nach der Jahrhundertwende, und ich habe selbst den Brief in der Hand gehabt von Werner von Heisenberg, hat man sich gesagt, die Frage nach der Ursache wollen wir auslassen. Wir sind froh, wenn wir das äußere Phänomen beschreiben können in Höhe, Breite und Tiefe, und nehmen wir noch den vierten Faktor herein, die Zeit, also die sogenannte Raumzeit, beschreiben können. Aber Sie sehen, die Philosophen haben darüber längst diskutiert, dass selbst hier diese Blume in sich eine Kraft haben muss, die in der Blume, das heißt in der Physis drinnen steht, die Rose zur Rose macht. Ja, und wie Burkhard Heim, dieser Physiker, sagt, nicht nur das, sondern es braucht zudem noch eine Kraft, eine Information, die in dieser Zeiteinheit die Blume von den unendlichen Möglichkeiten, diese eine, in die Raumzeit, das heißt in die Wirklichkeit bringt. Damit möchte ich nur ganz kurz zusammenfassen, dass wir heute jene Pfeiler des Materialismus, wie vielleicht Demokrit noch gesagt, die können wir längst schon in die Mottenkiste geben, denn hinter dem ganzen Kosmos und dem einzelnen Gestehen steht eine zugrunde liegende Information, sprich ein Gedanke, und zwar ein Gedanke, der irgendeinmal gedacht werden musste. In einer Fernsehdiskussion mit durchlauchten Professoren hat ein Physiker eben gesagt, wir sind in der Lage, wirklich alles zu erklären. Dann habe ich ihm gesagt, das freut mich. Wirklich, machen Sie mir eines. Wir haben in der heutigen Gesellschaft folgendes Problem. Das Empfinden allein in einer Welt ohne Zärtlichkeit zu sein. Machen Sie mir eine Streicheleinheitsbürste, vielleicht eine Art Ionenschleuder und dergleichen, damit man den Menschen, die sich einsam und verlassen fühlen, so eine Bürste gibt, die streicheln sich und müssen dann nicht lange Wege gehen, um vielleicht jemanden zu finden. Und sehen Sie, er schwieg darauf. Es hat sich nämlich gezeigt, dass gerade diesen Punkt der Zärtlichkeit und des Körperkontakts nur durch den lebenden Organismus, das kann die Pfote eines Hundes, einer Katze oder auch die zarte oder etwas rohere Haut eines Mannes. Lebendes kann nur Lebendes voll im eigenen erquicken. Daher meine zweite These, dass der Organismus eine eigene Wirkqualität hat. Wie sehr dies von Bedeutung ist, und ich muss Ihnen das ganz offen hier sagen, dass nach Plato 400 vor Christus herum in seinen letzten Jahren aufgekommen ist, dass man nur mehr gesprochen hat, Materium, Geist, Leib und Seele, aber dann hat man nur an die Materie gedacht. Man hat die ureigene Wirkqualität des Organismus vergessen, bis tief in die Kirche hinein. Obwohl Aristoteles von der Materie Bruta, also der materiellen Welt, von der Pflanzen-, Tier- und Menschenseele spricht und dies auch Thomas, der 400 Jahre hindurch praktisch das Lehrbuch der Philosophie für alle Theologen war, ist in Wirklichkeit das Denken geblieben, das Materielle und der Geist und der Körper in seiner Ureigenheit ist durch den Rost gefallen, sodass wir in der Kirche selbst ein echtes Ja zum Körper und seiner Pflege nur mühsam finden und noch reichlich suchen müssen. Ich sage das deshalb, wie wichtig das ist und wie tiefgreifend die Sache zu werden scheint. Denn es zeigen nun Forschungen, der Beweis ist noch nicht voll da, aber weltweit liegt das praktisch auf der Hand. Man hat nämlich gesehen, dass das Kleinkind, wenn es nicht geschaukelt wird, wenn es nicht in die Arme genommen wird, kein wohlwollendes Gefühl entwickelt, weil die 2 Jahre des ersten Lebens sich ja das Kleinhirn noch ausbildet. Und hier hat man gesehen, die Ausbildung ist verschieden und die Beziehung zum limbischen System, nämlich dem Zentrum der Gefühle, ist anders gewogen und die Wahrscheinlichkeit ist unendlich groß. Das ist nämlich heute die Frage: Warum nimmt Kälte, warum nimmt Kriminalität in einem Ausmaß zu, dass man selbst im psychotherapeutischen Bereich keine Chance hat, mit diesen Menschen fertig zu werden? Ich könnte Ihnen hier ein Liedchen singen. Und es scheint so zu sein, dass eine Vorprägung da ist, wo die Menschen nie wieder ein warmes Gefühl empfinden, sondern in sich eine gewisse Kälte und daher zur Kriminalität. Nein, wir müssen das wohl hereinnehmen. Und verstehen Sie mich jetzt richtig, wenn ich das kurz anspreche. Ich habe noch eine Viertelstunde. Wenn ich das kurz anspreche, so sehr, dass alles verständlich ist, dass man heute das Kleinkind in die Krippe gibt oder irgendwo so ablegt, weil die Familie vielleicht beide arbeiten müssen, weil sonst die Lohntüte nicht reicht. Aber wir müssen dies eine bedenken. Beim Kind ist das Einheitsgefühl nicht austauschbar. Es braucht eine Bezugsperson, ob das nun die eigene Mutter ist oder sonst eine Person. Und, das sage ich hier offen, es braucht dazu vor allem das einfühlende Körpergefühl der Frau, auch des Mannes. Aber in diesem Punkt sind wir Männer den Frauen gewaltig unterlegen. Das muss einfach offen ausgesprochen werden. Hier gibt es nicht einfach Planwirtschaft. Aus dem Leben heraus. Und wenn wir das nicht machen, dann werden wir morgen unendlich viel bezahlen müssen. für Polizei und für andere Sozialdienste, damit wir Sicherheit und damit wir die psychischen Störungen, die zunehmen, in gewissen Bereichen bis zu 60% neurotische Verhaltensformen in der Gesellschaft. Meine lieben Gläubigen, das nur ganz kurz. Die Zeit läuft dahin. Ein Wort dazu, dass eben der Organismus, der lebende Organismus, eine eigene Wirkqualität hat. Und weil ich das hier schon spreche, muss ich noch etwas hinzufügen. Diese Wirkqualität ist dann echt, wenn ich in mir ein Einheitsgefühl aufbauen kann. Wenn ich selber irgendwo ins Lot komme und ich muss hinzufügen, jeder Mensch, und das ist mein psychologisches Resümee der ganzen Arbeit bis jetzt, jeder Mensch braucht Anerkennung und braucht Geborgenheit. Im tiefsten trifft diese Anerkennung und Geborgenheit nur, wenn sie in Ewigkeit hineinmündet, wenn wir uns von Gott anerkannt und in Gott geborgen wissen, damit wir diese Einheit haben. Und diese Einheit in uns, sonst sind wir einfach kalt in unserem Organismus. So haben neueste Forschungen gezeigt, dass eine Mutter, die das Kind stillt und dabei sich telefonisch unterhält, weil sie anderswo ist und hier einfach dem Kind nur etwas in den Mund steckt, was auch noch an ihr da ist, das zu gewaltigen Störungen fürs ganze Leben führen kann. Wo immer muss das echt gelebte Beispiel, die Einheit mit dem Kind und dem Menschen da sein. Wenn wir das hereinflechten, für mich ist die Glückseligkeit, kann nur darin gegeben sein, hineingenommen zu werden in die Einheit und Echtheit des dreifaltigen Gottes. Aber wir haben nicht nur einen Körper, wir haben auch eine Psyche, die Fähigkeit zum Empfinden und zu fühlen. Wie sehr man dies überhaupt vernachlässigt hat, kann ich Ihnen hier gar nicht schildern. Vor Jahren habe ich eigens einen Kongress einberufen zum Thema Psyche und Geist, Fühlen, Denken und Weisheit. Weil das Gefühl in Wissenschaft und Forschung bis tief hinein in die Psychologie und ich sage bis tief hinein in die Theologie vollkommen vernachlässigt worden ist. Tatsache aber ist, dass das Gefühl mindestens so wichtig ist wie das Denken und dass die Probleme in unserem Leben nicht so sehr Probleme des Denkens als des Empfindens und des Fühlens. Dabei müssen wir noch etwas hinzunehmen. Das deckt sich heute immer mehr ab, dass wir in uns ein dreifaches Gehirn oder Intelligenz, wenn Sie wollen, haben. Den Gehirnstamm, das Gedächtnis der Reptilien, nämlich das dann noch tätig ist, wenn wir vielleicht im Koma liegen, nichts mehr fühlen und empfinden und nur mehr die biologischen Lebensformen aufrechterhalten werden. Schließlich das limbische System, das Zentrum der Gefühle und dann den Kortex, nämlich wo wir das reflexive Denken in etwa abwickeln. Wichtig aber dabei, und das scheint heute da zu sein und ist von unendlicher Bedeutung, dass jeder dieser Formen des Gehirns ein eigenes Gedächtnis hat. Und es ist sicherlich vollkommen falsch, dass nur unser Denken uns abgewogene Klarheit gibt. Wer nur denkt, wird sehr viel daneben tappen. Denken Sie und fühlen Sie dann hinein und holen Sie dieses Ihr Lebensgedächtnis mit herauf und verbinden Sie es. Dann treffen Sie eine Entscheidung. Ich darf Ihnen hier ein Beispiel nennen, wie jemand vielleicht so ganz hineinkommen kann. Es handelte sich um ein junges Mädchen. Eine Mutter holte mich hin. Dort in der Wohnung in einer Ecke saß ein 20-jähriges Mädchen am Boden. Man konnte mit ihr nicht sprechen. Seit einigen Monaten gibt sie kein Laut mehr vor sich. Sie war in verschiedenen Kliniken und man hat gesagt, ja, sie ist in eine vollkommene Psychose hineingeschlitten. Ich ließ die Mutter weggehen, setzte mich neben das Mädchen, sprach und ich konnte sehen, dass hier überhaupt auf dem Weg des Sprechens kein Weg ist. Ich fühlte etwas hin und konnte dann auf die Gefühle hin eine leichte Antwort bekommen. Und dann sagte ich zur Mutter, ich will es probieren. Es vergingen Monate. Ein Jahr lang hat das Mädchen kein Wort mit mir gesprochen. Nur über leichte Zeichnungen konnte ich einen gewissen Ausdruck herausholen. Und eines Tages saß sie in meinem Büro neben dem Tisch und schrie mich laut an und sagte, warum willst du mich herausholen? Und lass du mich drinnen, nicht drinnen, denn in dieser Welt war ich schon einmal. Hier habe ich kein Zuhause gefunden. Lass mich doch drinnen in meinem Bad. Und ich selbst wusste nicht genau, ob ich dem Mädchen eine Wohltat erweise, wenn ich es heraushole, oder soll ich es drinnen lassen. Ich habe das Mädchen herausgeholt. Sie ist heute verheiratet, hat 2 Kinder. Ob besser, ich glaube in etwa, dass man doch immer den Menschen zur Realitätskontrolle führen soll. Ich habe das nur genannt als Beispiel, um Ihnen in etwa zu veranschaulichen, welch unendliche Dimension das Psychische, das Fühlen für uns darstellt. Und nun, das war für mich ein ganz großes Problem. Sie wissen, die Psychologie hat den Philosophen unendlich viel genommen. Und man hat schließlich selbst in der Theologie geglaubt, es gibt keine Seele mehr. So ist gerade in letzter Zeit ein Buch eines Theologen herausgekommen, wo da wörtlich drinnen steht, eine Neuauflage, etwas vom Unchristlichsten, was es gibt, ist das Sprechen von einer unsterblichen Seele. Und ich sage, wenn es im Menschen kein geistiges Prinzip gibt, wenn es im Menschen nicht etwas gibt, was meinen körperlichen Tod überdauert, dann gibt es für den Menschen kein Fortleben und kein kontinuierliches Bewusstsein in der Stunde des Todes. Sonderbarerweise ist dafür in letzter Zeit nicht so sehr die Antwort von der Philosophie oder Theologie gekommen, sondern von der Naturwissenschaft selbst, den Hirnphysiologen. Ich nenne Ihnen hier nur den Nobelpreisträger John Eccles, der das so in etwa darstellt, sagt, wir müssen halt die Sachen so sehen. Wir haben den Organismus, den Körper, das ist in etwa der Computer, das Gehäuse. Zu jedem Computer braucht es ein Programm, das ist das Gehirn. Aber es gibt kein Programm, wenn es keinen Programmierer gibt. Und dieser Programmierer muss außerhalb des Körperlichen sein. Oder wie der Philosoph Popper es ausdrückt, ohne die Annahme eines geistigen Prinzips können wir die Dimension des Bewusstseins, der Reflexion und der Fähigkeit des allgemeinen Begriffe zu bilden, die Ureigenart des Menschen überhaupt nicht erklären. Und wir müssen hier heute noch etwas weitergehen, was unendlich wichtig ist. Seit den Griechen herauf bis jetzt, vor 5, 6 Jahren, hat man gesagt, Geist sei der Verstand. Daher, meine verehrten Frauen, vielleicht komme ich darauf zurück, können Sie verstehen, dass sogar ein Philosoph wie Platon den Frauen überhaupt den Verstand abgesprochen hat, weil Geist sei nur der Verstand, obwohl heute erwiesen ist, dass die Frauen im Verstand die Männer oft bei Deuten übertreffen. Aber eines haben wir vor allem durch die Hirnforschung noch hinzubekommen. Sie wissen das vom Nobelpreisträger Sperry, der einfach die Brücke im Gehirn durchgeschnitten hat. Und dann hat man gesehen, dass die beiden Hirnhälften verschiedene Fähigkeiten haben. Und wir müssen heute sagen, dass wir, was wir Intuition, kreatives Denken, was wir Weisheit nennen, ist in der rechten Hirnhälfte gelagert als Ausdrucksform. Und wie wunderbar konnte ich das persönlich sehen bei Hypnoseversuchen, wo dort, wo man ganzheitliches Denken in den Hypnotisierten hineinfügte, in einer computerhaften Umsetzung, die Skala dort bei der rechten Hirnhälfte gewaltig gestiegen ist. Ich nenne Ihnen das deshalb, weil wir seit den Griechen herauf bis heute in unserem Denken und in unserer Ausbildung nur Leistung und Intellekt gefördert haben. Nicht die Kreativität, nicht das ganzheitliche Empfinden, und von Weisheit haben wir nur aus der Bibel gehört. Wenn es uns nicht gelingt, diese vielfältigen Fähigkeiten des Menschen voll zu fördern, aufzubauen, dann gibt es das nicht, was wir brauchen. Ein geordnetes Welt- und Menschenbild, eine psychische Ausgeglichenheit, dann werden wir noch mehr Neurotiker, als wir ohnehin zum Teil schon sind, aufgrund der intellektuellen Übersteuerung, des Mangels an Gefühlsentfaltung und an Weisheitsgestalt. Ich muss aber langsam zum Schluss kommen und hier noch zum Thema zurückkehren. Der Mensch hat durch seine geistigen Fähigkeiten die Möglichkeit, die Welt zu gestalten. Er kann Pläne entwickeln, die in Wirklichkeit noch nicht da sind. Und er hat enorme Leistungen erbracht, so viele, vor allem im Bereich der Technik und wissenschaftlichen Forschung, dass wir heute an einem Punkt stehen, wo der Mensch die Kontrolle der Produkte schon verloren hat. Weshalb selbst renommierte Naturwissenschaftler und auch Philosophen sagen, die Stunde ist gekommen, wo es nicht nur um ein einzelnes Töpfchen geht, sondern um die Frage des Überlebens der ganzen Welt oder der Zerstörung. Und damit kommt der Appell an die Verantwortung, des Einzelnen, Forschers, der sich fragen muss, wozu wird das führen? Wir sind hingekommen, wo der Spruch der Neutralität und Freiheit der Wissenschaft überhaupt nicht mehr gilt, sondern jeder in volle Verantwortung gezogen wird. Aber was heißt Verantwortung? Verantwortung gibt es überhaupt nur, wenn das Ganze einen Sinn haben kann. Sinn aber, meine lieben Gläubigen, hat das Ganze nur, wenn es von Ewigkeit gekennzeichnet ist. Einmündet in der Verantwortung vor einem ewigen Richter. Ja, meine lieben Gläubigen, wer heute in etwa denkt, die Wissenschaft macht Gott überflüssig, der hat überhaupt keinen Tau von den Grunddimensionen und Sorgen vieler Wissenschaftler und vor allem vieler Menschen in stillen, einsamen Stunden. Der Ruf nach Gott als dem inneren Garanten persönlicher Verantwortung, denn Gewissenserforschung muss heute gemacht werden, nicht nur, ich habe da jemanden nicht so begrüßt, vielleicht hier ein Stückchen Wurst gestohlen und dergleichen, sondern es heißt, habe ich einen Beitrag gemacht zur Sicherung von Harmonie in Kosmos und Mensch. Daher, meine lieben Gläubigen, wollen wir unendlich dankbar sein, dass es Wissenschaft gibt, die durchleuchtet, die unendlich viel beigetragen hat, um den Frieden zu erhalten. Aber Wissenschaft kann keine Inhalte geben. Wissen wir das? Wissenschaft kann keine Inhalte geben. Am Schluss ist jeder von uns ganz allein. Und es stellt sich für den Einzelnen dann nur die Frage, ob hinter Mensch und Kosmos im Diesseits jener Planer steht, der alles geschaffen hat, tatsächlich, wie es in der Weisheit steht, von Anfang an habe ich an dich gedacht, dich habe ich ins Leben gerufen, auserwählt aus tausenden möglich, dich und mich, nach meinem Bild und Gleichnis habe ich dich geschaffen. Du, komm in das Reich, wenn du guten Willens bist, das ich dir bereitet habe. Amen.